Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Urban Federer ist Jahrgang 1968, also 55 Jahre alt. Er ist in Zürich aufgewachsen und hat in den 1980er Jahren hier in Einsiedeln die Klosterschule besucht. Als 20-Jähriger, direkt nach der Matura, trat er dann den Benediktinern bei, wurde Novize hier im Kloster Einsiedeln. Jetzt ist er Abt des Benediktinerklosters. Vor mehr als 10 Jahren wählten ihn 55 wahlberechtigte Mönche des Konvents für 12 Jahre. Vorher hat Urban Federer studiert, Theologie in Einsiedeln und in den USA. Er wurde 1994 zum Priester geweiht. Danach studierte er auch noch Germanistik und Geschichte im schweizerischen Fribourg. Als Abt des Klosters Einsiedeln ist Urban Federer auch Mitglied der Schweizer Bischofskonferenz. Ganz wichtig ist ihm auch die Pflege des gregorianischen Chorals. Urban Federer ist Kantor und promoviert. Thema seiner Dissertation: im Kern geht es um mittelalterliche mystische Spiritualität. Mystik und Gebet, das muss Abt Urban, wie er hier genannt wird, heute zusammenbringen mit der Leitung einer immer noch großen Benediktinergemeinschaft und mit der Leitung eines Wirtschaftsbetriebs. Den Kloster Einsiedeln ist nicht nur groß, was das Bauvolumen dieser barocken Anlage betrifft. Im Kloster sitzen wir uns gegenüber. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen, Abt Urban.
Guten Morgen, freut mich sehr.
Abt Urban, wenn ich das richtig sehe, sind Sie in einem Nobelquartier im edlen und reichen Zürich aufgewachsen. Vermutlich waren oder sind auch Ihre Eltern nicht verarmt. Wie haben die reagiert, als Sie mit 20 gesagt haben: ich will keinen Privatbesitz, ich werde Benediktiner?
Die Mutter sehr emotional, aber das hatte auch damit zu tun, dass ich da mit 20 schon weggehe und mich für ein ganz komisches Leben entscheide. Das ganz Spannende war mein Vater. Der hatte ganz andere Träume für mich. Die gingen eben so ins Wirtschaftsleben, das ging auch Richtung Militär, Jurisprudenz und so weiter. Und das fand ich extrem groß von ihm, dass er mir dann gesagt hat, nach einem längeren Gespräch: du musst glücklich werden.
Welcher Aspekt der Regel Ihres Ordensgründers, also Benedikt von Nursia, ist Ihnen besonders befreiend und wichtig?
Die Rhythmisierung unseres Lebens. Ich merke auch als Abt, wie herausfordernd das hier auch ist, allem gerecht zu werden, mit allen in Kontakt zu sein. Und eigentlich noch mehr jetzt als Abt, denn früher als Mönch, merke ich, wie wohltuend das ist, dass das gemeinsame Gebet, aber auch das gemeinsame Essen, die Rhythmisierung zwischen Gebet, Arbeit und Lesung, wie mich das immer wieder herausholt aus einer Betriebsamkeit, die mir sonst wahrscheinlich nicht gut tun würde.
Welcher Aspekt der Regel ist für Sie besonders sperrig zurzeit?
Die Regel ist für mich eigentlich nicht das Sperrige, denn die lässt sehr viel zu. Das Sperrige ist eher der Alltag. Wie übersetze ich immer wieder die Regel? Übrigens, der Abt ist ja auch ein bisschen so zuständig, um das Visionäre durchzugeben. Also, wie leben wir heute nach der Regel? Da ist nicht die Regel das Problem, sondern wie geht benediktinisches Leben heute?
Aber gibt es womöglich Aspekte des benediktinischen Lebens, was eben heute ganz, ganz schwierig ist und somit dann doch auch sperrig oder vielleicht auch sehr konträr zur Gesellschaft?
Ja, ich denke zum Beispiel, das, was ich bin, das Abtsbild, ich würde mal sagen, sie ist schon sehr abtzentriert, die Regel. Und heute, wo alles funktioniert nach Vier-Augen-Prinzip, nach Check-and-Balance und so weiter, dass man das dann auch wirklich einbringt von sich aus, denn man könnte so auch ein bisschen selber entscheiden, naja, nach einer Regel leben, die im Übergang von der Antike zum Frühmittelalter geschrieben wurde und die Voraussetzungen noch ganz andere waren.
Das heißt, Sie neigen eher dazu, das Verständnis des Amtes ein wenig anzupassen.
Das muss man dauernd, und ich bin bestrebt, wirklich auch jetzt nicht rein hierarchisch zu agieren, sondern die Mitbrüder einzubeziehen, die leitenden Mitarbeitenden, die mich ja beraten, auch wirklich so einzusetzen, dass das zum Guten für das Ganze ist.
Viele da draußen, sage ich mal, die sehnen sich danach, ein bisschen wie Sie zu leben, wohlgemerkt ein bisschen. Welche irrationalen Projektionen und romantischen Fehldeutungen beobachten Sie bei denen, die so eine Lebensweise bewundern?
Es gibt eine Idealisierung des Mönchtums, das einerseits etwas wiedergibt, was wir nicht sind. Das sind so diese Superchristen oder natürlich für die Nonnen auch die Christinnen. Und auf der anderen Seite leben wir ganz hässlich wie im Mittelalter und es stimmt beides nicht. Wir sind Menschen und wir sind gottsuchende Menschen. Das ist übrigens die Kurzformel vom benediktinischen Leben, Gott suchen und nicht etwa ora et labora, also bete und arbeite. Und indem wir betonen, dass wir suchen, heißt es, wir sind nicht Angekommene, also man kann uns nicht veridealisieren, weil wir suchend sind und wir sind es als Gemeinschaft. Und alle sind hier eingetreten, weil sie diese Sehnsucht hatten, aber nicht, weil sie den anderen gewählt haben. Das heißt, wir müssen hier lernen, zusammenzuleben mit Leuten, die wir vielleicht auf der Straße nie gegrüßt hätten. Und das ist nach Benedikt von Nursia in seiner Regel eine Schule. Er nennt das Ganze eine Schule im Dienst des Herrn. Also, nee, wir sind unterwegs, das sind wir und nicht ein Ideal, aber auch nicht eine Katastrophe, sonst gäbe es zum Beispiel das Klostereinsiedeln nach 1100 Jahren dann doch nicht mehr.
Urban Federer, Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln. Sie haben über die Rhythmisierung des Tages, der Stunden, der Zeit gesprochen. Ganz wichtig ist im Kloster die Glocke. Es läuten die Glocken zum Gebet und dann lassen alle alles stehen und liegen. Richten Sie sich auch nach der Glocke oder gibt es dann zusätzlich auf Ihrem Smartphone noch einen Wecker?
Ich brauche Gott sei Dank den auf dem Smartphone nicht, obwohl ich wüsste, wie man das einstellt. Ich höre aber eigentlich, ehrlich gesagt, auch die Glocken sehr oft nicht mehr. Das ist ein innerer Rhythmus, den die Glocken zwar vorgeben, aber nach 35 Jahren bekommen sie so ein Gefühl dafür. Also es passiert mir ganz, ganz selten, dass ich plötzlich merke, ups, jetzt bin ich zu spät. Sondern das gibt ein Gefühl dafür, es ist Zeit.
Die Glocke sagt einem ja dann eigentlich, dass mein eigener Bauchnabel nicht ganz so wichtig ist und auch nicht der super wichtige Text, an dem ich gerade sitze. Die Glocke dann eben quasi auch als eine Demutsübung.
Eine Demutsübung und eine Hilfe, mit der Zeit anders umzugehen. Ich kann mich erinnern an meine Studienzeiten. Ich habe ja zuerst Theologie studiert, dann Germanistik und Geschichte. Also ich habe ziemlich lange studiert. Zurückdenkend habe ich viel in den Tag hinein gelebt und geträumt. Das ist wichtig übrigens. Das ist vor allem, wenn man jung ist, ist das, glaube ich, wichtig. Heute kann ich aber anders mit der Zeit umgehen. Denn ich habe nicht so viel Zeit am Stück. Ich werde von der Glocke immer wieder herausgefordert, jetzt ist Zeit fürs Gebet, jetzt ist Zeit fürs Essen. Und dann muss ich mit der Zeit, die mir bleibt, was machen, was Produktives machen, zum Beispiel Texte schreiben oder Mails beantworten und so weiter und so fort, was alles dazugehört. Und da bin ich extrem, ich würde mal sagen, gut darin geworden, die Arbeit zu unterbrechen, dann im Gebet aber nicht die ganze Zeit bei der Arbeit zu sein und umgekehrt, wenn ich zurückkomme, dort wieder fortzufahren, wo ich aufgehört habe zuvor. Das hätte ich früher nicht gekonnt und ich habe mich da angepasst.
Musik spielt eine herausragende Rolle hier bei Ihnen und auch für Sie persönlich. Wie lange braucht ein Mönch, um Ihre Choräle so zu singen wie Sie?
Tägliche Übung. Das eine ist das Singen. Das macht ja jeder Mensch, sei es unter der Dusche, sei es, was niemanden hört im Wald. Es gibt aber auch Leute, die wollen singen, die wollen in Chören singen. Für die Gregorianik braucht es die tägliche Übung. Denn es ist einstimmiger Gesang, der mit dem Zusammenkommen von den Stimmen im Volumen zwar anschwillt, aber deswegen nicht mehrstimmig werden darf. Und da gibt es ganz tolle Erfahrungen mit dem Choral. Sie haben es ja eingangs gesagt, ich habe mich lange mit dieser Musik auseinandergesetzt, ich habe sie auch dirigiert und dirigiere sie immer noch, wenn Not an Mann ist. Das Spannende daran finde ich, weil sie nicht nach Takten funktioniert, weil das Taktangebende der Rhythmus des Atems ist, des Herzens, das, was der Dirigent hier vorne sagt. Es gibt kein Metronom, das angibt, wie schnell oder wie langsam das gesungen werden muss, merke ich extrem, wo die einzelnen Mönche und die Gemeinschaft in ihrem psychischen Alltag steht. Also wenn die gestresst zum Chorgebet kommen, dann tönt der Choral auch entsprechend. Wenn sie schon länger dort sind und in die Ruhe gekommen sind, dann kommt der Gesang aus der Ruhe. Also dieser einstimmige Gesang ist für mich auch immer ein Stimmungsbarometer, wo steht gerade die Gruppe, die jetzt Choral singt. Und auf der anderen Seite kann ich einen Impuls für den Alltag geben, indem wir dann doch länger Choral singen, hat das wieder einen Rückfluss auf den Alltag, denn ich merke, das hat am Anfang gar nicht gut getönt, das war zu aufgeregt, aber jetzt kommt es zurück. Also der Choral gibt aus der gemeinsamen Übung wieder einen Impuls in den Alltag hinein.
Wenn ein junger Mensch Mönch werden will und nicht gut singen kann, sollte er dann lieber in einen anderen Orden oder ist er dennoch willkommen?
Ich hoffe, er kann trotzdem bei uns glücklich werden. Er ist bei uns willkommen, er bekommt trotzdem Gesangsunterricht. Jeder Mensch kann irgendwie singen, weil sein Leben dann doch mit Singen zu tun hat, soll er sich hier irgendwo so wohlfühlen, dass nicht jedes Chorgebet dann zu einem Stress wird.
Abt Urban, nochmal zurück zur Regel Ihres Ordens. Benediktiner sind dem Gehorsam verpflichtet. Sie als Abt müssen das durchsetzen. Sie sagten, dass Sie ein anderes Amtsverständnis haben, als es in früheren Jahrhunderten gegeben war. Wie machen Sie das? Wie setzen Sie den Gehorsam durch?
Indem ich ihn nicht durchsetze. Ich glaube, dass ich als Abt mit dem Gehorsam mehr Mühe habe als früher als Mönch. Denn als Abt musst du viel mehr hinhorchen, als ich das früher musste. Als ich das Gelübde abgelegt habe von Gehorsam, hatte ich gar keine Probleme damit. Denn es ist alles so gegangen, wie ich das wollte und auch der Abt hat mich studieren lassen und so. Also da hat man ja kein Problem. Aber wenn man plötzlich auf alle hören muss, wir sind alles Individualisten, da bringen alle ihre Einsichten ein, ob dir die passen oder nicht. Und da kommen die Außenanforderungen, die kirchlichen Anforderungen und so weiter. Du bist dauernd am Hinhören und überlegst dir, mein Gott, was mache ich jetzt mit dem Ganzen? Also das fordert mich heute viel mehr heraus. Und dann, wenn ich dann in die Gemeinschaft komme, kann ich ja nicht plötzlich Ihnen sagen, und ihr tut jetzt einfach, was ich euch sage, sondern es ist ein Geben und ein Nehmen. Und das braucht gewisse Räume, das braucht auch Gesprächsforen, in denen wir miteinander sprechen und der Abt nicht nur der Sprechende ist, sondern auch der Hörende.
Unsere Hörerinnen und Hörer können Sie ja nicht sehen, aber Sie haben eben mindestens eine Minute lang, oder waren es 30 Sekunden, beide Hände ans Ohr gehalten und nach vorne ein wenig gedrückt. Also Gehorsam, Gehorchen kommt von Hören, Horchen.
Genau, und im Lateinischen noch stärker, ob audire, darunter horchen. Also nicht einfach, ich habe dich gehört, aber ich habe nicht zugehört, weil ich ja eh schon überlegt habe, was gebe ich dir für eine Antwort, sondern darunter horchen, was das Gegenüber sagt. Und der heilige Benedikt gibt dem Abt dann mit und dann klug sich überlegen, warum das dir gesagt worden ist. Das sagt der Benedikt sogar von einem fremden Mönch, der ins Kloster geschickt wird und dich kritisiert. Hat nicht Gott vielleicht diesen Mönch deswegen hierher geschickt, um dir das zu sagen?
In gut einem Jahr wird hier in Einsiedeln ein neuer Abt gewählt. Werden Sie weitermachen oder geben Sie ab an einen noch jüngeren Mitbruder?
Der, wenn ich das so sagen darf, Besteller des Abtamtes ist die Gemeinschaft. Da fragen Sie in dem Sinne den Falschen. Denn die Gemeinschaft muss sich zuerst darauf einigen, was jetzt ansteht, was sie brauchen und dann werden sie auch entsprechend wählen. Wenn ich dann im Gespräch sein sollte, werden sie mich natürlich anfragen, dann werde ich antworten. Aber bevor eine Frage ist, muss ich auch keine Antwort geben.
Das ist zwar bei Ihnen jetzt keine Demokratie im Sinne eines Parlamentarismus, wo es dann doch noch mehr um Interessenausgleich und um Kompromisse geht, aber das sind ja Strukturen. Die Wahl eines Abtes, die Machtmissbrauch verhindern. Ist es ein gutes Modell für den Rest Ihrer großen Kirche?
Ich würde mal noch einen Schritt weitergehen. Wir sind eine sogenannte Territorialabtei. Das heißt, das Territorium der Abtei wird als Diözese angeschaut. Darum bin ich ja in der Bischofskonferenz. Was heißt das nun für diesen Prozess der Abtswahl? Zuerst wird bei uns der Abt gewählt. Dann kann aber der Wahlleiter, der von außen kommt, die Wahl nicht einfach so bestätigen, sondern der Abt, der Neugewählte, muss sich zum Nuntius begeben. Der sitzt bei uns in Bern, das ist der apostolische Nuntius, der Botschafter des Papstes in der Schweiz. Und der startet dann einen gleichen Prozess wie in anderen Fällen, wo es um Bischöfe geht. Also er fragt Leute an in der Schweiz, glauben Sie, das ist eine gute Person und so weiter. Und dieser Name wird dann dem Papst vorgelegt. Also natürlich eigentlich dem Dikasterium für die Bischöfe. Und der Papst setzt dann den Abt von Einsiedeln ein. Also hier haben wir ein Modell, wo von einer Wahl ausgegangen wird und der Papst einsetzt. Und das wäre ja mal eine spannende Frage für die Bestellung der Bischöfe, denn ich halte das für eine Kernfrage heute in der Führung der Kirche. Wie kommen wir zum Bischofsamt, wie kommen wir zu den Bischöfen, ob das nicht auch mal so mindestens ein Denkanstoß sein könnte?
Also mehr Beteiligung des Kirchenvolks, wie es so heißt, man könnte auch sagen der Kirchenmitglieder bei der Besetzung eines Bischofs.
Es hat in der Leitung immer viel auch mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, wenn man die Leute mehr beteiligen kann, ist auch mehr Vertrauen da und das kann niemandem schaden.
Gegenargument: Sie haben noch ein gutes Jahr bis zur nächsten Wahl. Mal vorausgesetzt, Sie wollten das weitermachen, dann müssen Sie ja jetzt die ganze Zeit in einen Prozess des Schaulaufens übergehen und dürfen bei niemandem anecken, weil sonst womöglich Ihre Mitbrüder Fronten gegen Sie bilden. Oder ist das zu weltlich, zu machtzentriert gedacht?
Ja, so funktioniere ich halt nicht. Das könnte tatsächlich, glaube ich, so sein. Ich muss sagen, das ist dann das Schöne am Abtsein. Was geschieht, wenn ich nicht mehr Abt bin? Also was kann passieren? Nix. Ich werde Mönch wieder. Also ich bekomme eine neue Aufgabe. Ich kann Dingen nachgehen, die ich jetzt nicht mehr machen kann. Ich muss eigentlich keine Angst haben. Also entweder ich bin dann weiter Abt, dann gebe ich mich gerne ein, oder ich tue was anderes für die Abtei. Das sind eigentlich jetzt nicht so die Fragen, die mich beschäftigen.
Als letzter Aspekt, wie lautet das erste Wort der Regel, Abt Urban, und was bedeutet es Ihnen?
Wenn Sie mich vorher schon ertappt haben, dass ich die ganze Zeit die Hand ans Ohr hielt, um zu zeigen, dass Hören wichtig ist, ja, das erste Wort der Regel ist Höre. Und das könnte uns im Westen, die wir eine sehr kommunikative Gesellschaft sind, die sehr viel von sich gibt, das könnte ein gutes Korrektiv sein. Mehr Raum bieten zum Hören, da gehört auch die Stille dazu. Und damit auch wieder bereitet zu sein für Visionen. Wenn jemand nicht dazu kommt, um zu hören und in der Stille was nachklingen zu lassen, seine eigenen Gedanken mal ein bisschen frei zu lassen, einfach mal was laufen lassen, das gilt jetzt nicht nur fürs Kloster, das gilt auch für Unternehmungen zum Beispiel. Wenn da nicht der Raum ist für Visionen, dann ist es nicht gut für ein Unternehmen, für eine Gesellschaft, für eine Kirche, für ein Kloster. Darum das erste Wort der Regel, hören, das ist sicher ein kluges Wort.
In Ihren Antworten zum Hören klingt für mich ein wenig auch das Thema Ihrer Dissertation an. Mittelalterliche Mystik, das klingt womöglich für einige Ohren heute recht fern. Welche Aspekte sind Ihnen bis heute wichtig?
Ich konnte es nicht lassen, ein Buch von mir mitzunehmen, das heißt Quellen der Gottesfreundschaft, das ist ganz klein, der Ausdruck Gottesfreundschaft, der wird geprägt in einer Bewegung, der sogenannten Gottesfreundesbewegung des 14. Jahrhunderts, vor allem im Umfeld der dominikanischen Mystik, das ist ein Zusammenspiel zwischen Predigern wie Meister Eckhart, Johannes Tauler, Heinrich Seuse und den Nonnen, mit denen sie im Gespräch waren. Und die haben in einer ganz schwierigen Zeit, wir haben ja immer das Gefühl, wir leben in einer schwierigen Zeit, aber das 14. Jahrhundert war also nicht einfacher. in dieser schwierigen Zeit ganz stark gesetzt auf die Freundschaft mit Gott und die Freundschaft mit denen, die eine Freundschaft mit Gott führen. Also mit den anderen, wir würden heute sagen mit den Mitchristinnen und mit den Mitchristen. Dieser Terminus Gottesfreundschaft, den habe ich mitgenommen, der ist mir ganz wichtig.
Wir haben uns nicht abgesprochen. Dieses Buch habe ich mit großem Gewinn vor anderthalb Jahren gelesen. Quellen der Gottesfreundschaft. Es ist diese Spiritualität, das ist der Grund, warum Sie dieses Leben führen. Aber jetzt mal abschließend für jemand, der sich nicht als religiös versteht. Warum ist die Lebensform, für die Sie sich entschieden haben, womöglich auch ganz grundsätzlich attraktiv und womöglich ein wichtiger Baustein für eine Gesellschaft?
Ich würde sie nicht nur als attraktiv anpreisen wollen für Leute, die jetzt nicht glauben wollen oder nicht können. Unsere besten Gegner waren immer jene, die uns aufgehoben haben, die Klöster nicht wollten, denn sie haben uns gezeigt, ob wir eigentlich das Richtige tun und wollen. Also wenn sie gesagt haben, die Mönche und die Nonnen haben keinen Mehrwert für die Gesellschaft, dann muss man zuerst sagen, das stimmt. Wir nehmen uns einen großen Teil des Tages heraus und sind unproduktiv. Wir beten, wir singen uns gegenseitig an, wenn man das jetzt mal vom
Weil sie sich gegenüberstehen.
Genau, weil wir uns gegenüberstehen. Also da muss ich mal sagen, recht haben sie. Wir sind für die Gesellschaft in diesem Moment nicht produktiv. Andererseits zeigt aber die Geschichte, dass gerade dieses Nicht-Produktiv-Sein und sich etwas anderem widmen, etwas anderem, was man nicht sieht, ich nenne es jetzt mal vorsichtig transzendent, also etwas, was uns übersteigt, das hat ja die Produktivität der Klöster ausgemacht. Sie haben sich, weil sie so ein Ziel hatten, extrem für die Gesellschaft eingebracht. Die Bildung haben sie gefördert, Kultur haben sie gebracht. Also wenn man an Wald, an Landwirtschaft, an Wein denkt, die Bierbranche habe ich noch fast vergessen, wenn man daran denkt, wie sie die Arbeit als Wert in die Gesellschaft hineingebracht haben, hängt das eben auch zusammen mit diesem nicht produktiv sein wollen an bestimmten Stunden des Tages. Und da sind wir, glaube ich, schon auch bitte für die Gesellschaft wichtig.
Und damit ist dann das Hören, das Horchen quasi auch ein Politikum.
Wir sind immer auch politisch, auch wenn wir uns politisch nicht äußern. Denn in die Polis hinein, also in die Gesellschaft hineinsprechen, tun wir, auch wenn wir nicht sprechen, unsere Häuser, und das sind die Klöster halt überall so, die sprechen nur schon eine Botschaft für sich. Das muss nicht positiv sein. Es gibt auch Leute, die sagen, puh, das ist mir zu mächtig, das ist mir zu gewaltig, also das erschlägt mich. Und andere, die wieder sagen, schön, dass es diese Mauern gibt, die erinnern mich daran, dass es noch was anderes im Leben gibt.
Urban Federer, Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln und Autor des Buchs Quellen der Gottesfreundschaft. Danke, Abt Urban, für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch.
Und ich danke ebenso. Danke.